Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier zurück bei eurem Lieblingsgarten-Podcast. Keep it grün sind wir. Ich bin der Franz und bei uns geht es eigentlich nur um die Thema nachhaltiges Gärtnern, Permakultur und Pflanzenkohle, was aber ja alles sehr weite Begriffe sind. Und heute haben wir ein ganz besonders spannendes Thema und einen ganz besonders spannenden Gast habe ich hier, nämlich den Nils, wie immer. Hallo Nils, herzlich willkommen.
Hallo Franz, danke, dass ich zu Gast sein darf.
Immer wieder gerne. Und heute möchten wir über das Thema Selbstversorgung reden. Wir haben es ja schon öfter mal ein bisschen angeteasert in einzelnen Podcast-Folgen. Heute möchten wir mal ein bisschen ausführlicher darüber philosophieren. Kurzer Disclaimer vorher. Das Wort habe ich in der letzten Folge auch schon mal gebraucht. Habe ich mir, glaube ich, von dir abgeguckt. Disclaimer. Also, kleiner Hinweis vorher. Wir beide versorgen uns nicht selbst, aber wir reden natürlich sehr gerne über das Thema. Und wenn man einen eigenen Garten hat und vielleicht auch in Richtung Permakultur geht, bleibt es eigentlich nicht aus. Was war der Auslöser für diese Folge? Wir haben eine Mail bekommen mit einer Frage und die Frage lautete, ich lese mal vor. Ich höre wöchentlich euren tollen Podcast und habe zur Folge 52 folgende Frage. Wie lange dauert es vom Start der Permakultur, Messen, Bodenproben einsenden, Einkaufen, Vorzucht bis zum Punkt, an dem ich mich komplett selbst versorgen kann? Also, dass das sehr unterschiedlich ist, denke ich mir, aber was denken du und Nils darüber? Da schwingt vielleicht schon mit, dass wir die Frage nicht beantworten können und man sie wahrscheinlich auch generell schwer beantworten kann. Wenn man richtig viel reinpowert, schafft man es sehr schnell. Wenn man es ein bisschen langsamer macht, dauert es natürlich länger. Aber ich finde, das ist ein guter Anlass, um über das Thema Selbstversorgung generell zu reden, weil es ja auch immer mehr Leute interessiert in der heutigen Zeit. Und deshalb würde ich mal zu Anfang die Frage an dich stellen, Nils. Selbstversorgung, Ich weiß, dass ich die Frage dich schon mal gestellt habe. Vielleicht hat sie sich geändert in der letzten Zeit. Selbstversorgung, ist es was, was du in Betracht ziehst oder ist es eher was, wo du sagst, in der modernen Gesellschaft Selbstversorgung braucht man nicht, man hat eh alles zur Verfügung, warum sollte ich mich selber versorgen?
Ich würde jetzt vielleicht ein bisschen anders antworten. Ich würde sagen, ja, Selbstversorgung will ich machen, aber nicht mit allem. So, ich würde mich gerne mit Kürbissen selbst versorgen. Das ist so mein erstes Item auf der Bucketlist, die ich habe, Selbstversorgung Kürbis. Und von da aus kann man sich ja dann ausweiten zu anderen Gemüsesorten, anderen Obstsorten oder eben auch das, was man selber macht. Man kann sich auch zum Beispiel selber mit Seife versorgen, wenn man selber Seife macht, wenn es zufällig ein Hobby von jemandem ist. Von daher finde ich, dass das wie so eine kleine Werkzeugkiste ist, aus der man sich bedienen kann, aus der man sich die Werkzeuge rausnehmen kann, die man haben möchte, die man benutzen kann, die man benutzen möchte. Und dann kann man damit ein zufriedenes und hoffentlich auch erfüllendes Leben führen. Wie sieht's bei dir aus, Franz?
Ja, man muss natürlich dazu sagen, Selbstversorgung, man denkt da immer direkt als erstes ans Essen. Aber da hört es natürlich nicht auf, ne? Also da gehört ja eigentlich noch viel mehr dazu. Zum Beispiel Strom selber produzieren oder dass ich irgendwie komplett gar keine, also vieles von dem, was ich kaufe, ist ja gar nicht zum Essen, sondern irgendein Konsumgut oder irgendwas zur Unterhaltung oder so. Und wenn man das komplett zu Ende denkt, würde das ja auch dazu gehören, dass man sich davon komplett befreit, in Anführungszeichen, was nichts für mich wäre.
Du hattest es auch eben angesprochen, Selbstversorgung interessiert immer mehr und mehr Menschen und das hat meines Erachtens auch mit der Krisensituation momentan zu tun. Ne? Wir hatten die Pandemiekrise, wir haben die Corona-Krise, Ukraine-Krise und so weiter und diese Krisensituationen sorgen immer dafür, dass sich Menschen gerne in my home and my castle, also in ihren Besitz zurückziehen, in ihren Garten zurückziehen und die eigene Existenz sichern möchten. Gerade jetzt, wo man auch sieht, Lieferkettenprobleme, wir haben Probleme, es gab in den Supermärkten teilweise kein Sonnenblumenöl mehr. Und das sind so Triggerpunkte, die dann Menschen dazu verursachen, dass sich mehr und mehr selbst versorgen zu wollen. Wäre ich aber ein bisschen vorsichtig dabei, das nur aus diesem Anreiz zu machen, weil das schnell zu Frustrationen führen kann. Ne? Ich denke, wenn man sich selbst gerade mit Nahrungsmitteln versorgen möchte, jetzt im eigenen Garten, dann muss man schon Interesse daran haben, eben auch solche Nahrungsmittel anzubauen. Man sollte Interesse an Pflanzen haben, weil sonst funktioniert das nicht. Man hat viel Aufwand da reingesteckt und man ist unzufrieden und lässt es dann ganz sein.
Genau, du hast vollkommen recht. Zum einen gehört viel, viel Wissen auch dazu, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Zum anderen natürlich beschränkt es einen auch sehr. Ne? Also wenn ich mich selber versorge, leben ja in einer sehr globalisierten Welt und gerade in Deutschland ist eigentlich immer alles verfügbar. Ich habe letztens irgendwo gelesen, wenn ich meinen Finger auf meinem Handy auf die richtigen Stellen bewege, kann ich eigentlich dafür sorgen, dass alles, was ich haben möchte, irgendwie vor meiner Tür steht. Und da ist man natürlich dran gewöhnt, dass man alles zur Verfügung hat. Und wenn man sich selber versorgt, lebt man ja sehr eingeschränkt, ne? Man ernährt sich sehr eingeschränkt, dampft es ja oft auf die Ernährung runter. Aber auch sonst hat man viele, viele Vorzüge, die man vorher hatte, nicht mehr. Und deshalb sehe ich das auch so wie du, dass es natürlich auch dazu führen kann, dass man vielleicht nicht mehr so ein angenehmes Freizeitleben hat, wie man es vielleicht vorher hatte.
Aber für viele Menschen geht es ja wahrscheinlich auch gar nicht darum, sich komplett selbst zu versorgen, sondern so eine Basis zu haben. Das hatten wir ja auch mal.
Genau.
Die Folge 52, zu der die Zuhörerin hinreferiert hat, war ja die Folge, wo wir über die Cum Natura Permakultur gesprochen hatten. Und mit Sabrina hatten wir auch gesprochen und sie meinte dann auch, sie hatte jetzt, als die Krise jetzt im Frühjahr begonnen hat, sich dazu entschlossen, doch noch ein weiteres Kartoffelfeld mit anzupflanzen. Das sind einfach Entscheidungen, die wahrscheinlich dann getriggert wurden, aber die jetzt nicht dafür sorgen, dass sie sich jetzt komplett nur von Kartoffeln ernährt, aber zumindest mal eine Tendenz angibt. Ne? Und ich denke, genau da wollen wir auch hin, dass man mit dem, was man machen kann und was man machen möchte, seine eigenen Lebensumstände soweit selbst verwaltend gestaltet, wie man das eben machen kann. Und es ist ja auch oft abhängig davon, einmal von wie viel Zeit habe ich, dann wie viel Platz und Fläche habe ich und natürlich dann auch noch, wie viel Geld habe ich. Und aus diesen ganzen Faktoren, und dann natürlich auch noch, wie viel Interesse habe ich und Wissen, aus diesen Faktoren kann man sich dann im Grunde den, wenn wir jetzt mal bei der Ernährung bleiben, den Gemüsegarten zusammenbasteln, der für einen persönlich oder für sich selbst am besten geeignet ist. Ja, so wie wir das ja auch gemacht haben.
Genau. Ja, das ist auch was, wo ich jetzt sagen würde, wir beschränken uns hier so ein bisschen wahrscheinlich eher auf die Ernährung, auf den Garten. Klar kann man auch noch ein paar andere Sachen rausziehen, aber ich denke, Ernährung ist so das Wichtigste. Und auch, vielleicht ist Selbstversorgung ist auch irgendwie dann das falsche Wort, ne? Also vielleicht gibt es da ein besseres Wort, was besser passt, ne? Also, dass man sich, ja.
Ich habe das Wort Teilversorgung gelesen.
Ja, genau, so. Dass man auch, also meins wäre, dass man so Teile halt substituiert, ne? Also, dass wenn okay, ich esse Kartoffeln, dann fange ich halt an, die selber zu bauen und nehme dann nicht mehr die, die ich kaufe, sondern die ich selber anbaue. Ich esse Eier, dann hole ich mir halt Hühner, ne? Oder ich stelle es ein bisschen um und baue es dann selber an.
Kurzes Beispiel von meinem Opa. Der hat nur einen ganz, ganz kleinen Gemüsegarten, 2x2 Meter, aber er hat einen Apfelbaum auf seiner Wiese stehen und dieser eine Apfelbaum ist so ein typischer Apfelbaum, den man im Garten stehen hat, dieser Hausbaum. Der trägt einfach so viele Früchte und es ist nicht eine Ernte, die abgeerntet wird, wo dann raus Nahrungsmittel produziert werden. Jetzt über viele Monate hin schon, allein das Fallobst, das ist ein süßer Apfel, allein das Fallobst kann ja direkt zu Apfelkompott verarbeiten und es kann dann ganz frisch gegessen werden. Und das machen wir jetzt seit Monaten. Der Apfel ist noch nicht voll in der Reife, das heißt, es wird auch noch ein paar Monate dauern. Und dann ganz am Ende natürlich Haltbarmachung. Und damit kann er sich, beziehungsweise zum Teil auch mich, wenn ich dort öfters essen gehe, das ganze Jahr mit Apfelmus selbst versorgen. Und das mit, abgesehen vom Abernten und natürlich das Ganze aufbereiten, so gut wie gar keinem Aufwand.
Finde ich sehr spannend. Kommen wir jetzt langsam in die Praxis. Und da wäre meine Frage an dich schon. Was sind denn, wenn du sagst, also wenn man sagt, okay, ich möchte mit dieser Teilversorgung, fand ich ein gutes Wort, oder Selbstversorgung anfangen, dann ist der wichtigste erste Punkt ja wahrscheinlich, die Skills dafür aufzubauen, ne? Also wenn ich gar keine Ahnung von Garten habe oder so, dann wird es natürlich schwer. Deshalb sollte man damit vielleicht anfangen. Was sind denn deiner Meinung nach so die wichtigsten Skills oder was? Vielleicht nochmal ganz kurz einen Punkt. Ich hatte ja erzählt, dass wir keine eigene Selbstversorgung sind. Wir würden mal gerne mit jemandem sprechen, der das komplett selber macht oder im großen Teil selber macht, um dann zu erfahren, was die wichtigsten Sachen sind. Das ist quasi so eine Vorbereitung, wo wir so ein bisschen überlegen, was es denn aus unserer Sicht ist oder sein könnte. Was ist denn deiner Meinung nach, sind so die wichtigsten Skills, die man drauf haben muss, wenn man sich selber versorgt, komplett oder teilweise?
Also als allererstes würde ich das runterbrechen auf ein, zwei Komponenten haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen. Und dann würde ich gucken, dass diese Komponenten auch mit wenig Erfahrung gut durchsetzbar sind. Ich würde jetzt mal behaupten, Kartoffeln anzubauen. Kartoffeln sind nicht das Schwierigste an Gemüse, was ich anbauen kann. Deswegen wäre das zum Beispiel ein guter Start. Und wenn man sich selbst versorgen möchte, dann hat man ja normalerweise auch den Anspruch, dass man wirklich Energie dem Körper dadurch zufügen möchte und dann braucht man am besten eine stärkehaltige Pflanze. Wenn man gerade viele krautige Pflanzen hat, die sind dann oft nicht so stärkehaltig und Kartoffeln ist zum Beispiel ein guter Anfang. Dann würde ich einfach durch den Lebenszyklus der Kartoffeln mal durchgehen und gucken, was muss ich da jetzt eigentlich alles selber machen. Und ein wichtiger Skill wäre zum Beispiel der Boden. Ne? Mit dem Boden kommt und fällt alles. Da würde ich mich drüber mal einlesen. Zum Beispiel über das Mulchen hatte Franz auch einen schönen Ratgeber geschrieben. Könnt ihr auf keepitgrün.de euch gerne nachlesen. Das Mulchen sorgt dafür, dass der Boden geschützt ist, hat noch ganz viele andere positive Eigenschaften. Und wenn ich gar nicht weiß, dass es dieses Mulchen überhaupt gibt, dann kann ich ja gar nicht drauf kommen, dass ich das bei mir im Garten anwenden könnte. Und dann kommt es vielleicht dazu, dass mein Garten zu trocken wird, ne? Oder dass ich mit Erosion zu kämpfen habe. Und deswegen, erster wichtiger Skill ist, sich die wichtigen Informationen raussuchen zu können. Entweder online oder Menschen zu besuchen, die schon im Garten arbeiten. Und das müssen nicht unbedingt jetzt wirklich ausgebildete Gärtner sein. Das kann auch die Oma sein oder die Mutter oder die Nachbarin oder der Nachbar, wo man sich das mal anschauen kann von Leuten, die das schon ein paar Jahre machen. Und von da aus kann man sich dann weiterbilden und weitergucken und auch selber rumexperimentieren. Ich denke, rumexperimentieren ist das eins der wichtigsten Dinge, die man im Garten machen sollte.
Wir haben ja jetzt auch eine Permakulturreise hinter uns, wo ja auch viele dabei waren, die sich Teil selbst versorgen. Hast du da einen wichtigen Skill oder irgendwas entdeckt, wo du sagst, boah, das würde ich auch gerne mir drauf schaffen oder da habe ich noch ein bisschen Nachholbedarf? Fällt dir da was ein, wo du sagst, dass das dir besonders ins Auge gestochen ist?
Vielleicht eine Eigenschaft, wie heißt das denn? Persistency, also dass man geduldig an einer Arbeit arbeiten kann.
Durchhaltevermögen?
Genau richtig, Durchhaltevermögen, ja. Der Garten wächst langsam und es kommen immer wieder unerwartete Wendungen, unerwartete, vielleicht ein Schädlingsbefall kommt dazu und das kann frustrieren und ich glaube, das Wichtigste, den wichtigsten Skill, den man sich anlegen kann, ist am Ball zu bleiben. Ja. Um jetzt mal auf was Praktisches zu gehen, weil danach hast du ja wahrscheinlich gefragt, das Wichtigste, was ich mir aneignen würde, jetzt auch von den Farmen und von den Projekten, die wir besucht haben, dass ich weiß, was für Bedingungen auf meiner Fläche herrschen. Na, also was für Kräuter, was für Beikräuter wachsen da, was sind das für Beikräuter? Denn diese Beikräuter, die sind ja nicht nur da, um mir den Gemüseanbau zu erschweren, sondern die können ja auch ganz nützlich sein. Und damit meine ich auch, dass die ganz direkt nützlich sein können. Es können zum Beispiel auch essbare Beikräuter sein, so wie zum Beispiel auf unserer Fläche. Da hat Franz zwei verschiedene Minzsorten gefunden, aus denen wir Tee gemacht haben. Die wuchsen da einfach wild. Das heißt, wir mussten die gar nicht erst anbauen, wir mussten sie nicht ansäen, wir mussten uns gar nicht drum kümmern, sie waren einfach da.
Und im nächsten Jahr sind sie wieder da.
Genau, dann sind sie wieder da. Das kann mir natürlich sehr viel Arbeit erleichtern.
Finde ich auch sehr gut. Und dazu passend einen wichtigen Skill, den ich unbedingt mit aufbringen will, ist das Artenkenntnis. Also, dass ich viele Pflanzen kenne, das passt ja auch sehr gut dazu, ne? Ich muss wissen, was bei mir wächst und dazu muss ich überhaupt erstmal die ganzen Pflanzen kennen. Gerade wenn es ums Gärtnern geht, ist es wichtig, dass man weiß, was es alles gibt. Und was ich auch überhaupt für Möglichkeiten habe, bei mir anzupflanzen. Ne? Ich arbeite ja nicht nur mit den Pflanzen, die eh schon da wachsen, ich kann ja auch ganz neue Pflanzen reinbringen. Und wenn ich nur Kürbisse und Zucchinis und Kürbisse kenne, dann beschränkt sich das natürlich sehr auf Pflanzen, die ähnliche Ansprüche haben. Und dass man da so ein bisschen über seinen Tellerrand guckt, indem man lernt, was es noch so gibt, ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Und wir haben es ja schon oft gesagt, Diversität im Garten ist super wichtig, denn dann setzt man nicht nur auf ein Pferd oder auf wenige, sondern verteilt das Risiko in Anführungszeichen auf viele Pflanzen. Wenn da eine ausfällt, Kartoffel zum Beispiel hast du angesprochen, dann fangen das die ganzen anderen Pflanzen auf und es fällt nicht so ins Gewicht. Und wir haben auch oft darüber gesprochen, du hast eine sehr gute Doppelfolge dazu gemacht, wie sich Pflanzen gegenseitig helfen. Also da ist es natürlich auch wichtig, die alle zu kennen und deshalb ist das so der Skill, den ich sage, den nehme ich mit, den man auf jeden Fall ausbauen muss.
Bin ich vollkommen bei dir. Wir können ja mal einfach so ein paar Dinge ansprechen oder Themen ansprechen, mit denen ich mich auseinandersetzen würde, wenn ich jetzt ganz neu anfangen würde. Also ein Thema, ich habe gerade Boden schon gesagt, das wäre ganz wichtig. Zu wissen, was für einen Boden habe ich. Und das erstmal ganz grob. Habe ich einen sandigen Boden? Habe ich einen lehmigen Boden? Es gibt nämlich Pflanzen, die wachsen ganz gut auf sandigem Boden. Es gibt Pflanzen, die wachsen lieber auf lehmigem Boden. Und dann kommt es auch darauf an, wie oft ich zum Beispiel gießen muss.
Genau, und es kommt natürlich dann, was du gesagt hast, nicht nur darauf an, welche Pflanzen ich da anpflanze, sondern auch, wie ich mit dem Boden umgehe. Du hast gesagt, sandiger Boden zum Beispiel. Dann kann ich natürlich sagen, okay, ich habe einen sandigen Boden und es ist sehr trocken bei mir. Müsste ich den Humusaufbau, sollte man sowieso, aber dann muss ich den Humusaufbau vielleicht noch mehr fördern, damit er das Wasser besser hält. Auch um zu wissen, wie ich mit dem Boden arbeiten kann. Deshalb, genau, kennen, die Fläche kennen, super wichtig.
Dann, du hast es gerade angesprochen, man sollte nicht nur auf eine Pflanze setzen. Ich habe ja eben gesagt, man sollte sich auf einzelne Komponenten einzelner Pflanzen fokussieren am Anfang. Ne, das ist kein Widerspruch. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nur Kartoffeln anpflanzt, aber dass man jetzt nicht direkt mit 50 verschiedenen Gemüsesorten anfängt, wenn man das noch nie gemacht hat. Man sollte sich ein paar raussuchen und die sollten dann gut zueinander passen. Einmal, wie du gesagt hattest, puffert das natürlich den Verlust ab, wenn jetzt zum Beispiel der Kartoffelkäfer zuschlägt, der dann nur die Kartoffeln kaputt macht. Aber die Pflanzen können ja auch sich positiv miteinander fördern. Da hatten wir genau eine Doppelfolge zu, hattest du auch schon erwähnt. Und da ist das Schlagwort Mischkultur. Würde ich mir Mischkulturen anschauen. Es gibt ja zum Beispiel eine ganz berühmte Mischkultur, die drei Schwestern, hatten wir auch in der letzten Folge nochmal erwähnt. Kürbis, Mais, Bohne. Und dass ich diese Mischkulturen dann auch bei mir im Garten einfach kopiere. Und dann gucke, funktioniert das so? Es wird wahrscheinlich funktionieren, weil es wurde ja schon sehr oft getestet, aber es gibt ja immer unterschiedliche Bedingungen auf den unterschiedlichen Gärten. Da würde ich mich auf jeden Fall mit einlesen.
Ja, kopieren ist ein gutes Stichwort, ne? Also du hast es eben auch schon mal angesprochen, dass man sich andere Permakulturen oder Gartenprojekte, es müssen ja nicht immer Permakulturen sein, ne? Permakultur hat viele Ansätze, die dabei helfen, sich selbst zu versorgen, aber ist ja auch nur ein Überbegriff für diese Art, seinen Garten zu gestalten. Man sich einfach verschiedene Gartenprojekte anguckt und dann auch einfach, wie du gesagt hast, kopieren, ne? Sachen, die gut funktionieren, genauso machen. Und wenn sie bei mir auch, heißt, ist natürlich kein Garant, dass es bei mir auch gut funktioniert. Aber es ist ja doch schon mal ein gutes Indiz dafür, dass das was ist, was es sich lohnt auszuprobieren.
Das nächste, Mulchen, hatten wir ja gerade auch schon angesprochen, würde ich mich auf jeden Fall mit auseinandersetzen. Habe ich irgendein Mulch zur Verfügung, was ich aufbringen kann? Mulch ist eine Bodenbedeckung, meistens aus organischem Material, was dann auch mit verrottet und direkt dann mit Kohlenstoff in den Boden bringt, praktisch den Humusaufbau fördert. Kompostierung, auch ein wichtiges Thema. Was mache ich mit den Abfällen? Da ist es ein ganz, ganz weites Feld. Da gibt es ja unterschiedlichste Modelle. Wir haben den Dreikammer-Komposter zum Beispiel einmal selber gebaut. Wenn man sich einen Dreikammer-Komposter bauen will, kann man sich gerne das Video angucken, da hat der Franz das ganz gut erklärt, gibt es auf YouTube unter Keep It Grün. Oder wir haben einen Wurmkomposter angelegt, oder den Bokashi zum Beispiel, eine Fermentierung von Abfällen. Das sind alles Möglichkeiten, wie ich meinen Abfall verwerten kann und die Nährstoffe versuche, in meinem Garten, in meinem Kreislauf zu halten, dass ich zum Beispiel keinen Dünger zukaufen muss. Weil wenn ich Selbstversorgung sage, dann möchte ich ja damit eine gewisse Unabhängigkeit haben. Und ich wäre ja nicht unabhängig, wenn ich jedes Jahr tonnenweise Kunstdünger mir ankarren lassen müsste. Deswegen versuchen wir die Nährstoffe, die sowieso schon in meinem Haushalt existieren oder in meinem Garten existieren, auch möglichst auf der Fläche in meinem Garten zu halten.
Genau, und auch was anderes, was man nicht jedes Jahr ankarren will, ist natürlich Saatgut, ne? Also ich sollte mich damit auseinandersetzen, wie ich mein eigenes Saatgut gewinne, um die Pflanzen, die ich anzubaue, teilweise dazu zu nutzen, nicht um sie zu essen, sondern oder man kann natürlich trotzdem Teil davon essen, aber um die Samen halt auch daraus zu gewinnen und wie ich da vielleicht möglichst optimal vorgehe. Könnte man natürlich auch mal eine eigene Folge zu machen. Das ist ein sehr spannendes Thema. Wir haben ja schon mal über die vegetative und die generative Vermehrung gesprochen. Auch eine Podcast-Folge, die ihr euch gerne mal anhören könnt. Da geht es genau um diese beiden verschiedenen Arten der Vermehrung. Aber auf das Thema Saatgutproduktion könnte man natürlich auch nochmal getrennt eingehen. Vielleicht dazu ganz kurz eine Pflanze, die ich sehr spannend finde, die man selten im eigenen Garten findet, aber die ich finde bei einer Selbstversorgung super wichtig ist oder sehr wichtig sein kann, ist Getreide, ne? Also das ist sowas, was man oft kauft. Also so Brote oder so kaufe ich mir oder ich kaufe mir Mehl. Aber wenn ich mich selbst versorgen will, Getreide ist eigentlich nicht so kompliziert anzubauen, wenn man sich ein bisschen drum kümmert. Und dann, was ich da ein bisschen als komplizierter sehe, ist natürlich das Korn zu gewinnen. Das braucht natürlich ein bisschen Arbeit und ist vielleicht auch nicht so effektiv wie in der industriellen Landwirtschaft. Natürlich nicht so effektiv. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, den man schon bedenken sollte, auch wenn das Ganze natürlich viel Platz braucht.
Korn ist ein gutes Stichwort. Würde ich jetzt allerdings erst in die zweite Stufe packen. Also wenn ich jetzt wirklich anfange, nur eine Teilversorgung zu machen, ich habe einen Kleingarten, ich habe sowas noch nie gemacht, würde ich am Anfang vielleicht von Getreide erstmal abraten und erstmal sagen, hier mach erstmal dein 10x10 Meter Gemüsebeet, dass man sich damit auch vertraut macht. Getreide wäre dann eine zweite Stufe, würde ich mal sagen, ne? Und dann gibt es noch dritte Stufe mit Ölen und so weiter. Bei sowas kann man natürlich auch immer schauen, ob man sich mit anderen Menschen, die vielleicht auch in der Teilversorgung sind, austauscht. Wenn jetzt jemand zum Beispiel bei sich das schon sehr gut macht, jemand baut vielleicht schon Getreide an oder es gibt vielleicht einen sehr nachhaltigen Biobauernhof in der Umgebung, das sind ja dann auch Projekte, die man unterstützen möchte. Und dann kann ich auch ganz bewusst sagen, ja, den ganzen Aufwand jetzt mit dem Getreide zum Beispiel, den mache ich mir nicht selber, das lagere ich aus zu dem Biobauernhof, dann kaufe ich das von dem ein und dann reicht das auch, ne? Und was man halt auch machen kann, ist den Bedarf einzuschränken, dass man dann sagt, ich esse weniger Getreideprodukte, die ich ja nicht selber dann anbaue, sondern dann mehr stärkehaltige Produkte, zum Beispiel stärkehaltige Gemüsesorten. Ne? Oder es gibt ja auch Saatgut, was man dann in ähnlichen Gerichten benutzen kann, wie man zum Beispiel Getreide benutzen würde. Ja, und ich glaube, da würde ich auch drauf achten, wenn ich versuche, eine Teilselbstversorgung zu machen. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt das ganze Gemüse habe, aber ich habe immer noch den Anspruch, ich möchte mich ernähren, so wie ich mich auch vorher ernährt habe, als ich mir immer Pizza im Supermarkt geholt habe, dass man die Ernährung etwas anpasst. Dass man sich vielleicht ein paar Gerichte beiseite, zu Rate zieht und ein paar Gerichte zur Seite stellt, mit dem man ähnliche Gemüsesorten gut miteinander kombinieren kann, sodass es einem auch nicht fad wird. Beispiel Kürbis. Sagen wir, wir haben jetzt einen Kürbis und der ist, wir haben da 5, 20 Kilo Kürbisse. Dann möchte ich ja jetzt nicht jeden Tag gedünsteten Kürbis essen. Was kann man sonst noch alles aus dem Kürbis machen, mit dem Kürbis machen? Und ich glaube, das ist ganz schön wichtig, dass einem diese ganze Teilversorgung schmackhaft ist und schmackhaft bleibt.
Genau, wenn ich dann nämlich anfange, die Pizza, okay, wenn ich überlege, ich esse gerne Pizza, dann baue ich halt alles selber an, was ich dafür brauche. Getreide, Spinat, Tomaten, keine Ahnung was. Dann wird es natürlich ultra aufwendig, sondern dass man diese Gerichte, die man isst, ein bisschen primitiver in Anführungszeichen gestaltet, ne? Dass man die Sachen direkt verarbeitet. Wenn du mich gefragt hättest, was ich sage, was in einer der wichtigsten Skills ist, in unseren Breitengraden ist es, glaube ich, das Haltbarmachen ist ein sehr wichtiger Punkt, den man in der Selbstversorgung unbedingt können müsste. Weil im Winter kann es doch, glaube ich, schon eng werden. Da muss man auf Vorräte zurückgreifen. In den meisten Fällen kann mir nicht vorstellen, dass es ohne geht.
Wobei es gar nicht wirklich der Winter ist meistens, sondern eher das Frühjahr. Im Winter hat man meist noch Winterfrüchte draußen, Gemüse. Rosenkohl zum Beispiel kann ja bis in den Januar da stehen bleiben. Und wenn man was eingelegt hat, also wenn man was haltbar gemacht hat, dann ist es einfacher, etwas für eine kurze Zeit haltbar zu machen als für eine lange Zeit. Und ironischerweise halt das Frühjahr, wenn gerade die neuen Sachen wachsen, wenn noch nichts reif ist, das ist auch die Zeit, in der früher, also jetzt historisch gesehen in den früheren Jahrhunderten, öfters gehungert wurde. Eben genau dann, wenn die ganzen Vorräte leer waren und die neue Ernte noch nicht reif war.
Guter Punkt.
Ich komme mal ganz kurz zu einer Sache, die mich oft gestellt bekomme, die wir auch schon einmal gestellt bekommen haben von einem Zuhörenden. Wie viel Fläche brauche ich denn jetzt eigentlich für so eine Selbstversorgung? Wir hatten jetzt gerade eben darüber gesprochen, eigenes Gemüse, vielleicht eigenes Getreide. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind eigene Tiere. Hat auch einen Grund. Tiere brauchen viel Platz. Wenn man tierische Komponenten mit reinnimmt, braucht man viel mehr Platz. Und man hat auch eine gewisse Verpflichtung, jeden Tag danach zu schauen. Aber was glaubst du denn, Franz? Wenn ich jetzt mal sage, nehmen wir mal die Tiere raus. Wir sagen mal, wir nehmen eine fleischlose Diät. Eine Person möchte sich damit selbst versorgen. Was für eine Fläche wird ungefähr benötigt?
Haben wir schon mal darüber gesprochen? Jetzt würde mich mal interessieren, ob du da eine neue Quelle gefunden hast. Ich schätze eine Person auf 3.500 Quadratmeter.
Ich habe hier was viel, viel Kleineres gefunden. 250 Quadratmeter.
Boah, da bin ich aber auf die Quelle gespannt.
Ja, und zwar, das lässt sich zum Beispiel runterbrechen auf die Selbstversorgergärten aus den 20er Jahren. In den Vorkriegs-Nachkriegszeiten wurde ja auch, oder gerade während der Kriegsjahre wurde die Bevölkerung dazu motiviert, mehr und mehr in die Selbstversorgung zu gehen, weil die Nahrungsmittelversorgung unter den Kriegszeiten nicht mehr so gegeben werden konnte. Und da gab es ganz interessante Konzepte, die sind natürlich nicht das, was ich jetzt in meiner Selbstversorgung machen würde. Da gab es zum Beispiel viel keine Mischkulturen, ne? Gab es auch noch viel offenen Boden und so weiter. Also noch nicht viel von Permakultur, das gab es damals ja noch gar nicht. Aber schon mal so ein bisschen als Richtwert gesehen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen mir rausgesucht, das ist ein 1000 Quadratmeter Garten, ein Beispiel Gemüsegarten für eine Familie von 5, 6 Köpfen wahrscheinlich. Und von den 1000 Metern haben wir erstmal 100 Meter Wege, die wir ja brauchen, um an die Beete zu kommen. Und die anderen 900 Meter sind dann in den verschiedenen Gemüsesorten gestaffelt, also 200 Quadratmeter Kartoffeln, jeweils 100 Quadratmeter Erbsen, Stangenbohnen, Spargel und so weiter. Und was mir hierbei aufgefallen ist, dieser Gemüsegarten, der hatte jetzt halt wirklich nur Gemüse mit da drin. Und deswegen, was ja auch in der vegetarischen Ernährung noch wichtig ist, sind Obstsorten. Was ich hier gefunden hatte, gerade bei den 250 Quadratmetern, wenn wir das mal runterrechnen, ungefähr die Hälfte davon sollten Obstgewächse sein und die andere Hälfte Gemüse. Und das ist ja was wir in der Permakultur viel haben, dass wir eigentlich viel mehr mehrjährige Pflanzen anpflanzen sollten, die ja dann Obst sind.
Ich würde auch noch Nüsse mit in den Ring werfen.
Oh ja, ganz wichtig, wie konnte ich das nur vergessen? Übrigens, ganz interessant, wenn wir jetzt mal von diesen 250 Quadratmetern ausgehen, Wie groß glaubst du, ist der durchschnittliche deutsche Garten?
Sind das Gemüsegärten oder halt echt so mein Vorgarten, wo Rasen wächst?
Sind die Gärten, also alle Gärten, Schrebergärten, Hausgärten, Gemüsegärten,
Also
Ziergärten?
auch so ein Vorgarten in der Stadt mit drin quasi.
Vermutlich mit reingerechnet worden, ja.
Dann wahrscheinlich nicht so groß, vielleicht so 50 Quadratmeter.
2002 waren es 300 Quadratmeter, heute sind es 485 Quadratmeter.
Hui, das ist schon groß.
Hätte ich nicht gedacht, ja. Hat aber wahrscheinlich damit zu tun, dass es eine gewisse Landflucht gibt. Viele Menschen ziehen von der, gerade wenn sie in die Familienplanung gehen, von der Stadt aufs Land. Ne? Auch mit dem Hintergrund, dass sie vielleicht auch sich relativ selbst versorgen möchten oder den Kindern eine ländlichere Umgebung bieten möchten. Und wenn ich jetzt in der Stadt bin und gar keinen Garten habe, komme ich ja nicht in die Statistik mit rein. Ne? Aber mit diesen 480 Quadratmetern kann man also schon eine Selbstversorgung, zumindest eine vegetarische Selbstversorgung, schaffen. Die Frage dabei ist natürlich auch immer, was du gerade gesagt hast, wie sieht es aus mit Winter, mit Frühjahr? Sind da auch die Komponenten mit drin, die man einlagern sollte? Und das ist jetzt in diesem Beispiel mit drin, ist in vielen Beispielen, wo man vielleicht noch eine geringere Quadratmeterzahl liest, oft nicht mit drin.
Was mich auch noch interessieren würde, du hast ja die Kriegsjahre angesprochen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da die Leute auch mit genügend Kalorien ernährt haben. Also das ist zum Teil wahrscheinlich in vielen Teilen eine Unterversorgung gab. Und wie lange man dann so mit diesem Defizit auch gut leben, also überhaupt leben kann.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich könnte jetzt nochmal als Gegenargument vielleicht anbringen, dass unsere Gemüsesorten sich in den letzten Jahren, ja, in den letzten 100 Jahren ja auch verändert haben. Ne? Hattest du ja auch mal angesprochen, die sind heutzutage schon deutlich fokussierter gezüchtet auf Fruchtbildung, auf vielleicht auch Resistenzen gegen bestimmte Krankheiten. Das könnte vielleicht auch ein Faktor sein, der dafür sorgt, dass man vielleicht nicht so eine starke Unterernährung erleben würde.
Wobei man da natürlich sagen muss, dass viel, auch wenn wir vom Gemüse weggehen, viel auf Hybridsorten aufgebaut wird, die ich als Privatmensch wahrscheinlich nicht so hinbekomme. Also ich kann da nicht zwei Inzuchtlinien aufbauen, die ich dann nachher kreuze. Da bin ich dann auf Saatgutfirmen angewiesen, die dann wahrscheinlich auch eher nicht in die Selbstversorgung passen, dass ich das dann da immer zukaufe. Aber es ist natürlich nicht bei allen so, ne? Es gibt ja auch Sorten, die nicht hybrid sind.
Auf jeden Fall ein riesiger Aufwand, ne, sich solche Sachen zusammenzuzüchten. Aufwand ist auch was, was man natürlich mit dem Garten hat. Ich habe nämlich jetzt mal nachgeschaut, was ist denn jetzt ungefähr der Zeitaufwand, wenn ich wirklich in eine Selbstversorgung gehen möchte? Und wir gehen mal davon aus, wir haben jetzt diese 300 Quadratmeter, sagen wir einfach, an Gemüseland, was ich bearbeiten möchte für eine zweiköpfige Familie. Wie viel Zeit brauche ich da als geübter Kleingärtner, um das Ganze bewirtschaften zu können? Ne? Auch in der Permakultur muss man ja Arbeitszeit reinstecken. Das heißt ja nicht, dass man alles wild wachsen lässt, auch wenn es manchmal so von außen aussieht für den Laien. Was glaubst du, wenn man das mal so auf die Woche runterbricht?
Die Woche.
300 Quadratmeter, eine Person.
Ich glaube, es also für eine Person, wie viel Arbeit ich quasi dafür aufbringe, mich zu versorgen.
Also wenn du eine Person hast und die bewirtschaftet 300 Quadratmeter, das wäre genug für zwei Personen. Und wie viel Zeit, wie viele Stunden in der Woche muss sie in das Land investieren, ungefähr, um das zu bewirtschaften? Ein geübter Kleingärtnerin.
Na, ein Geübter. Ich glaube, es ist nicht ganz ein Vollzeitjob. Also keine. Gut, man muss natürlich jeden Tag, hat nicht eine 5-Tage-Woche, sondern eine 7-Tage-Woche, also nicht ganz 56 Stunden. Ich sag 50 Stunden die Woche.
14 Stunden.
Ja, das klingt echt wenig. 2 Stunden am Tag.
Kommt natürlich darauf an, wie man es bewirtschaftet, ne, was man für Werkzeuge hat und auch was jetzt angebaut wird. Wenn wir zum Beispiel Obstbäume haben, wenn wir Obstbestände haben. Ich habe ja gerade eben von meinem Opa erzählt, gut, der wird den Apfelbaum jetzt auch nicht auf Masse und Ertrag getrimmt haben und den auch nicht jährlich stutzen. Aber trotzdem kommt da viel Ertrag rum.
Da überlege ich mir dann, ob die Anfangsjahre, wo ich natürlich sehr viel Zeit reinstecken muss, ob die damit bedacht sind oder ob es darum geht, okay, ich baue das Ganze auf, mache einen Cut, wie viel Zeit verbringe ich jetzt noch im Garten, wenn alles gut läuft?
Das glaube ich auch. Ich glaube, der Aufbau ist nicht mit drin. Es ist ein funktionierendes
Okay.
System, wenn es einmal steht. Und das,
Okay,
ich
ja.
weiß auch nicht, von was für einer Art von Design von Kleingarten jetzt in dem Beispiel hier ausgegangen wurde. Es kann auch sein, dass es ein Kleingarten ist, der Pestizide benutzt, der ganz viele umweltschädliche Mechaniken benutzt, die natürlich dann Arbeitszeit sparen in einem gewissen Rahmen.
Ja, aber spannend. Also ich merke schon, man braucht weniger Platz und weniger Zeit, wenn man den Sachen wie so glaubt, auch wenn es vielleicht sogar noch was mehr ist, braucht man weniger Platz und weniger Zeit, als man vielleicht denkt. Also so ein normaler Kleingarten ist doch auch so um die 300, 400 Quadratmeter, oder? 300 vielleicht eher.
Genau, ja. Ja, gibt es ja auch Menschen, die den Kleingarten nur bewirtschaften, um da Gemüse anzubauen.
Wäre das was für dich, wenn du in der Stadt wohnst, dir einen Kleingarten zu holen? Oder ist das eher sowas, wo du sagst, ah, ich hätte ihn lieber direkt vor der Tür, für mich alleine?
Also, es kommt auf den Kleingarten an und diese Kleingärten sind ja meistens in Vereinen organisiert, dann käme es auch auf den Verein an. Der typische verschrobene Schrebergarten wäre nichts für mich, ne, wo ganz fest steht, so und so viel Prozent müssen Hecke sein, so und so viel Prozent müssen Rasen sein, müssen Ziersträucher sein. Aber es gibt auch einige Kleingartenvereine, die sich mehr zur Nachhaltigkeit hin orientieren, wo man dann auch mehr Freiheiten hat. Und das kann ich mir schon schön vorstellen, gerade wenn du jetzt in der Stadt wohnst und du hast ja sonst keine eigene Fläche, du hast ja nicht die Möglichkeit, einen eigenen Garten zu haben, direkt neben dem Haus. Dann ist das so ein schöner Zufluchtsort und auch ein schöner Kurzurlaub, könnte ich mir das mal so in Anführungsstrichen, ne, weil man ja auch was da arbeiten muss, aber es ist eine andere Arbeit als die, die man wahrscheinlich als Erwerbstätiger tätigt.
Kommen wir mal weg. Wir haben jetzt sehr viel über Pflanzen geredet und wir könnten wahrscheinlich auch noch sehr viel weiter über Pflanzen reden. Aber du hast ja eben angedeutet, Tiere. Wenn ich vegan lebe, ist das wahrscheinlich kein Punkt, aber wenn ich jetzt noch Tiere mit einbeziehe in meine Selbstversorgung, was wären denn für dich Tiere, wo du sagst, jo, die nehme ich mit in die Selbstversorgung? Oder was wären Tiere, wo du sagst, die passen nicht mit rein, weil sie zum Beispiel sehr viel Fläche verbrauchen, weil du sagst, okay, die passen da nicht rein in das System? Hast du da so ein paar, wo du sagst, jo, und ein paar, wo du sagst, nee?
Ja, wenn wir jetzt mal auf eine Selbstversorgung auch mit tierischen Produkten schauen, dann sehen die Quadratmeterzahlen schon ganz anders aus. Da sind wir deutlich über 1000 Quadratmeter, 1500 Quadratmeter, weil Tiere schnell viel Platz brauchen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wenn ich jetzt sowieso den Platz da habe, dann kann ich das ja machen. Wenn ich jetzt 5 Hektar an Wiese und Weide da stehen habe, dann kann ich natürlich meine Kühe, meine Rinder draufhalten, ein paar Schafe draufhalten, Ziegen und so weiter. Aber wenn wir jetzt von einem kleinen Garten ausgehen und wir wirklich platzintensiv sein wollen, wäre das erste Tier, beziehungsweise die ersten Tiere, die ich halte, nicht eine Gattung, sondern zwei, die ich aber zusammenhalten kann. Und zwar,
Darf ich raten?
ja, okay.
Enten und Hühner.
Ja, genau. Wie kamst du drauf?
Wenn du nur eins gesagt hättest, hätte ich gesagt, du sagst Hühner, weil da haben wir schon öfter drüber geredet. Hühner sind super einfach zu halten. Sie sind sehr anspruchslos. Ich kann sie mit vielem füttern, was bei mir als Abfall ansonsten anfällt. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Wenn ich sage, das ist ja gerade in der Debatte, wie umweltschädlich Tierhaltung ist, gerade in der Fleischproduktion, sie fressen sehr viel und dann bleibt da wenig Energie nur noch übrig, die ich essen kann. Und das ist natürlich ein weniger ein Problem, wenn ich sage, die fressen halt Abfälle, die eh anfallen, die im Idealfall höchstens zu Kompost werden. Deshalb Hühner und sie bringen natürlich Eier und helfen mir vielleicht auch so ein bisschen. Und Schnecken, ja, da spoilere ich es schon, die Enten natürlich wegen der Schnecken und weil sie halt super coole Tiere sind. Und was man natürlich auch sagen muss, auch Enten legen Eier und wenn es was für einen ist, kann man natürlich auch das Fleisch der Tiere essen.
Ganz kurz zu den Enteneiern. Mein Vater ist Bäcker und er schwört auf Enteneier, meinte, die sind besser als Hühnereier zum Backen. Also wenn ich Getreide angebaut habe und gerne backen möchte, wäre das vielleicht eine gute Ergänzung dazu.
Ja, das ist ein guter Tipp. Das wusste ich auch noch nicht. Also Enteneier zum Backen, auf jeden Fall mal, was es sich lohnt auszuprobieren. Also Enten und Hühner brauchen wahrscheinlich auch nicht so viel Platz, weil sie teilweise meine Gartenfläche mit beleben können.
Bei den Hühnern würde ich ja auch noch herausstellen, die scharren. Ne? Das ist ja eine Eigenschaft von ihnen, die ich mir ja auch zunutze machen kann, zum Beispiel nach der Ernte, dass sie das einmal alles umpflügen, dass sie auch einmal die ganzen Überbleibsel, die da sind, im Gemüsebeet auffressen, die ganzen Insekten auffressen, dass da keine Überpopulation entsteht. Und, na gut, jetzt ein neues Wort, Food Forest, wenn wir das haben, ne, da natürlich auch einmal Hühner und Enten durchschicken, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Aber jetzt bin ich gespannt, was du sagen wolltest.
Genau, was ich noch gerade sagen wollte, was mir aufgefallen ist. Also ich bin jetzt nochmal auf Heimaturlaub, weil ich im Urlaub war und dann das der Start- und Endpunkt davon war. Und hier laufen die Hühner, sie haben eigentlich ein Gehege, also hier gibt es Hühner, die haben eigentlich ein Gehege, aber das ist inzwischen mehr so ein Vorschlag, wo sie sein könnten, wenn sie möchten. Und sie laufen halt einfach, der Zaun ist halt an manchen Stellen hin und dann laufen sie halt durch. Aber hier ist ein sehr großes Grundstück, das ist eigentlich egal. Und da sieht man erst, wie viel Hühner laufen. Ja, also, die sind den ganzen Tag unterwegs. Und ich habe schon mal gedacht, boah, den müsste man eigentlich mal eine Kamera umziehen, um zu gucken, was sie den ganzen Tag, wo die überall so hinlaufen, weil sie sind immer unterwegs. In so kleinen Grüppchen und dann laufen die irgendwie, weiß nicht, wie viel 100 Meter weiter und dann sind sie wieder da und da. Und da sieht man erst, wie eingeschränkt die Tiere sind, wenn man sie dann auch als Privatmensch in so, es gibt ja diese kleinen Hühnerkäfige, die man bei Amazon bestellen kann oder so, wo die dann 10 Quadratmeter oder 5 Quadratmeter haben, wo die das ja gar nicht ausleben können. Hier sind sie natürlich auch noch irgendwo eingeschränkt, aber natürlich nicht mehr ganz so wie bei sowas und auch natürlich auch in der Massentierhaltung dann, wie eingeschränkt so Tiere sind und wie, also dass sie das gar nicht ausleben können. Mir ist nur noch mal vor Augen gekommen, weil es ja, für mich war es immer normal, aber wenn man so überlegt, ist es gar nicht normal.
Dann noch ganz kurz dazu, wir hatten es am Anfang angesprochen, Tiere brauchen Platz, das würde ich davon auch abhängig machen. Ich weiß nicht mehr, was so die Daumenregel pro Huhn ist, die man an Platz haben sollte. Und das heißt jetzt auch nicht, wenn ich jetzt diese Fläche frei habe, dass ich mir dann ein Huhn holen kann, ne? Hühner sind Gruppentiere, genauso wie Enten auch Gruppentiere sind und die möchten auch in der Gruppe unterwegs sein. Das heißt, ich würde mir die Tiere nur holen, wenn ich Platz habe für aus der Hüfte geschossen mindestens 5 Hühner. Mindestens.
Genau, ja. Also das sehe ich ganz genauso bei Tieren. Sonst lieber ohne versuchen, geht natürlich genauso. Das ist ja kein Muss, Tiere zu halten. Ansonsten wären das auch Tiere, mit denen ich sage, ich fang an. Ne? Also Enten und Hühner bringen mir sehr viel, was ich essen kann und helfen mir im Garten und machen sehr wenig Aufwand. Von daher optimale Einstiegstiere. Was ich noch, ich bin, ja, muss ich vielleicht sagen, ich liebe Käse. Ich esse eigentlich sehr viel Käse. Und deshalb wäre ich, wenn ich mir dann ein Tier noch halten würde, wäre irgendwas, was Milch gibt. Eigentlich ist es total blöd in der Selbstversorgung, weil sie halt sehr viel Platz brauchen und man sehr viel Milch braucht und dann sehr wenig Käse am Ende rausbekommt. Aber ich glaube, wenn ich mich selbst versorge, dann muss da irgendein Käse muss mit drin sein.
Dafür ist Käse halt wunderbar haltbar, ne? Wenn du dir jetzt
Das
zum
stimmt.
Beispiel, du hast eigene Schafe oder Ziegen mit dabei und je nachdem, es kann ja auch sein, dass du eine größere Fläche zur Verfügung hast, ne? Dass da eine große Weide mit bei ist. Und dann kannst du so die Energie, die die Tiere in diese Milch hineinstecken, dann über den Käse haltbar machen und dich dann schön durch den Winter mit großen Käseschwarten füttern.
Ja, ist natürlich das, was ich am Anfang gesagt habe, was man eigentlich nicht machen sollte, ne? Überlegen, was esse ich gerne und dann baue ich das danach auf, weil es halt sehr viel Platz braucht. Deshalb würde es wahrscheinlich am Ende wegfallen, aber wenn ich so ein Luxusgut mir behalten könnte, dann wäre es wahrscheinlich Käse.
Eine Sache vielleicht noch, wir haben jetzt über Pflanzen geredet und jetzt haben wir über Tiere geredet. Bei den Pflanzen und Tieren gibt es natürlich auch noch andere Kategorien, die nicht dazu zählen, die man vielleicht auch erstmal außer Acht lässt, und zwar Pilze.
Oh ja.
Franz und ich hatten ja auch schon mal einigen Content über Pilze gemacht. Wir haben mal eine Pilz-Podcast-Folge gehabt, könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr euch dafür interessiert, wie man selber Pilze anbaut. Haben auch ein Video, Videos sogar dazu, sind richtige Pilzfans geworden darüber. Und das würde ich mir auf jeden Fall überlegen, weil Pilze, sie stehen nicht in Konkurrenz mit dem Gemüsegarten, den ich habe, und auch nicht in Konkurrenz mit den Tieren, die ich halte, sondern sie sind Lückenfüller, würde ich mal sagen. Also
Oh, das ist ein schönes Wort.
wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo Totholz habe, frisches Totholz, was jetzt normalerweise einfach nur verrotten würde, ne, was natürlich auch wichtig ist für Insekten und so weiter, können wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Kann ich aber auch gleichzeitig dort zum Beispiel Pilze anzüchten, die ich dann abernte?
Was ich jetzt gesehen habe, was jemand gemacht hat und was ich auch gerne mal ausprobieren würde, weil du sagst ja Lückenfüller und dass man Totholz, was irgendwo rumliegt, nutzen kann. Es wurde ein Drei-Schwestern-Beet angelegt, also ne, ich hätte fast Kohlrabi gesagt, Kürbisse, Mais und Bohnen. Es wurde dann mit Hackschnitzeln gemulcht und auf die Hackschnitzel wurden Pilze angepflanzt. Auf diesem Holz der Hackschnitzel. Und ob das gut funktioniert, das hätte mich interessiert, ob das die drei Schwestern und der eine Bruder quasi sind.
Das ist ein gutes Experiment, sollten wir vielleicht auch mal durchführen. Ich habe vor ein paar Monaten auch selber mal Pilze angezüchtet. Du hattest das ja auf Baumstämmen, also auf Holz gemacht. Man kann es ja auch auf Stroh machen. Aber wir sind vor allem Fan davon, wenn man das auf Abfällen macht. Wenn man jetzt so einen Baumstamm praktisch als Abfall hat. Oder aber wenn man gerne Kaffee trinkt und Kaffee als Abfall hat, dann kann man auf dem alten Kaffeesud, man kann ihn natürlich als Dünger nutzen, aber man kann ihn, bevor man ihn als Dünger nutzt, natürlich auch einmal nutzen, um darauf Pilze zu züchten. Und ich habe ein bisschen was von dem Substrat, also von den Samen vom Pilz, wenn man das so möchte, auch meinem Opa gegeben, damit er sich auch Pilze auf Kaffee ziehen möchte, kann. Aber er wollte das gar nicht und er hat einfach das Pilzsubstrat bei sich hinten ins Holzmulch gegeben. Und ich bin gespannt, ob es vielleicht dieses Jahr schon im Herbst, jetzt wenn es dunkler wird, wenn die Pilze zu fruchten beginnen, Ob dann da auch welche rauswachsen, weil das wäre natürlich ein richtiger Türöffner, wenn man merkt, ja, man kann einfach alles mögliche Totholz nehmen und darauf Pilze anpflanzen. Wenn man ein bisschen Fläche hat, ist ja überall Totholz. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu den Pilzen, die ich auf Kaffee gezüchtet habe. Das ist ganz schön, das ist ein Abfallstoff, den hat man ja im Haus normalerweise und ich kann auch im Haus diese Pilze züchten. Und also normalerweise heißt es, man kann sie noch einmal für eine zweite Ernte vorbereiten oder eine dritte Ernte. Und ich habe das in kleinen 1-Liter-Eimern gemacht. Ich war richtig glücklich. Nach 3 Wochen, genauso wie erwartet, kamen dann die Pilzkörperchen. Alles schon abgeerntet, übrigens auch wunderbar einzulagern. Man kann die einfach trocknen und später kann man sie wieder befeuchten und dann
oh ja,
wieder ganz normal benutzen. Und dann war ich etwas enttäuscht. Ich habe nämlich die Eimerchen nochmal neu mit Wasser benetzt, wie man das machen soll, abgegossen. Und dann soll man sie eigentlich wieder kühl stellen und dann soll nach ein paar Wochen, nach 2, 3 Wochen wieder die neue Ernte, der zweite Schub anwachsen. Und das ist nicht passiert. Und da habe ich gefragt, ja warum, ist der vielleicht zu wenig Kaffee, weil die Eimerchen zu klein sind oder habe ich irgendwas falsch gemacht oder habe ich zu wenig oder zu viel Wasser reingemacht? Und ich glaube, es lag auch daran, dass wir jetzt gerade Hochsommer haben und durch die Flut, die wir leider damals hier erleben mussten, haben wir gerade keinen Zugang zu kühlen Kellergewölben. Das heißt, es ist überall sehr warm und die Pilze bilden nur dann Körper, wenn es kühler ist. Dann habe ich versucht, sie in den Kühlschrank zu stellen für ein paar Tage und dann wieder rauszuholen. Dachte, vielleicht kann ich damit ja so den Anschluss bringen, dass dann neue Fruchtkörper kommen, aber gar nicht. Dann habe ich es aufgegeben. Ich habe die Eimerchen einfach in die Ecke gestellt, in irgendeine dunkle Ecke. Und dann 4 Wochen später, also insgesamt 10 Wochen nach der Ernte, habe ich jetzt nochmal diese Eimerchen mir angeguckt, weil ich dachte, ja, vielleicht kann ich sie wenigstens als Substrat nutzen. Und tada, eine neue Pilztraube. Also wirklich so unerwartet neue Ernten zu bekommen, kann ich echt nur empfehlen. Besonders sie brauchen kein Sonnenlicht, sie brauchen im Grunde nur brauchen ein bisschen Tageslicht, je nachdem, was man für eine Sorte hat. Sie wachsen auf Abfällen und sie nehmen im Grunde auch, wenn man sie zum Beispiel im Garten anpflanzt, also wenn wir jetzt zurück zum Holz gehen, nehmen sie am besten Positionen ein, in denen Pflanzen relativ ungern wachsen. Also Gebiete, die zum Beispiel immer im Schatten liegen. Da, wo es feucht ist, wo es dunkel ist, da, wo ich sonst auch, wo eigentlich auch kein Tier gerne leben möchte, wo keine Pflanze gerne wachsen möchte, da kann ich zum Beispiel dann meine Pilze anziehen.
Und Pilze sind halt super lecker. Und das mit dem Trocknen ist ein guter Punkt, ja. Wir haben ja auch, als wir auf unserer Permakulturreise waren, haben wir viele Solardörrautomaten gesehen. Also, dass man mit Hilfe vom Sonnenlicht, von der Sonnenenergie, also der richtigen Energie, Dinge trocknet, ne? Also dann damit erhitzt werden. Und das scheint sehr gut zu funktionieren. Und das wäre auch was ich sagen würde, das ist eine sehr einfache Methode, Sachen haltbar zu machen, die dann natürlich auch den Vorteil hat, wenn ich irgendwas einlege oder so, brauche ich ja nachher noch mehr Platz, als diese Frucht eigentlich groß ist. Und beim Trocknen wird es ja noch kleiner, ich brauche noch weniger Platz. Hat natürlich auch seine Nachteile, aber da hast du einen guten, wichtigen Punkt angesprochen, der zu meinem haltbar machen ganz gut dazu passt. Und was du auch noch gesagt hast, was ich mir auch gedacht habe, du hast den Kaffee angesprochen, da habe ich gedacht, oh nee, wenn ich mich selbst versorgen würde, ich würde ja gar nicht mehr an Kaffee kommen. Selbst wenn ich mich anstrengen würde, müsste ich hier irgendwie du hast eben die Kriegsjahre angesprochen, danach war ja auch Kaffee knapp und man hat aus den verschiedensten Dingen Ersatzprodukte hergestellt und dann denke ich, oh nee, das wäre schon ein Grund für mich, dass ich nicht komplett selbst mich versorgen würde, weil ich nicht an Kaffee kommen würde, glaube ich.
Ja, Muckefuck hieß das, glaube ich.
Genau. Richtig, richtig. Und natürlich, wenn ich keinen Kaffee habe, kann ich auf dem Kaffeesubstrat auch keine Pilze ziehen. Deshalb ist schon wichtig, dass man noch seinen Kaffee trinken kann.
Ja, das wäre mir ganz persönlich in einer eigenen Selbstversorgung wichtig, dass ich ein gutes Gewächshaus habe. Und ein Gewächshaus, was dann auch,
oh ja,
was auch nicht nur keinen Frost hat, sondern auch eine gewisse Temperatur halten kann. Ne? Jetzt ohne da irgendwie Erdöl oder sowas verbrennen zu müssen. Aber kann das zum Beispiel sehr effizient mit Sonnenenergie betreiben. Man kann Wärmespeicher reinbauen und so weiter und zum Beispiel dann das Haus dran bauen, dass es auch eine gewisse Wärme hat. Und dann, ich habe jetzt noch nie davon gehört, aber vielleicht könnte man ja theoretisch, wenn man es schafft, es wirklich warm genug zu haben, sich einzelne Kaffeebäumchen in dem Gewächshaus anzüchten, dass man tropische Pflanzen anzüchtet. Ich weiß, farfetched, aber zumindest, dass ich auch im Winter irgendwelche Pflanzen da haben kann, die wachsen.
Das ist Kaffee wahrscheinlich das, was am meisten Platz braucht und wo ich am wenigsten am Ende rausziehe, einfach, dass mein Wasser anders schmeckt. Aber ja, das wäre es mir auf jeden Fall wert. Du hast es eben angesprochen, Energiespeicher im Gewächshaus. Was schwebt dir da vor? Klingt jetzt sehr abstrakt. Wie kann man denn Energie im Gewächshaus speichern?
Also zum einen würde ich schauen, Was für ein Medium, oh ja, fragen wir mal, kommst du bestimmt drauf. Was für eine Substanz eignet sich am besten, um Wärme zu speichern?
Also ich kenne natürlich auch Möglichkeiten, wie man sein Gewächshaus warm halten kann. Und wenn mir kalt ist, mache ich mir eine Wärmflasche und erhitze Wasser, weil das auch sehr lange die Energie hält. Also werde ich jetzt auf Wasser getippt.
Genau. Wasser kann unglaubliche Mengen an Energie speichern im Verhältnis zu Stahl, Beton, Holz und so weiter. Deswegen würde ich Wasser auch mit in das Gewächshaus nehmen. Und Wasser braucht man ja so oder so im Gewächshaus. Wenn ich da etwas gieße, brauche ich eine Wasserquelle, ein Wasserfass. Und dann kann ich dieses Fass einfach direkt mit ins Gewächshaus mit reinnehmen. Und dieses Gewächshaus ist zum einen, dieses Wasserfass ist zum einen auch dafür da, dass wir zum Beispiel kalte Temperaturen in der Nacht abpuffern. Wenn es dann tagsüber 10 Grad, 5 Grad sind, und das Wasser dann auch diese Temperatur hat und nachts draußen friert, dann wird das Wasser die Wärmeenergie in das Gewächshaus mit abgeben und verhindern, dass es dann im Gewächshaus friert. Was ich noch machen würde, ist natürlich beim Bau des Gewächshauses es richtig auszurichten, sodass viel Wintersonne hineinkommt. Und gerade bei Frost scheint es wohl wichtig zu sein, vor allem, dass man früher Morgensonne abbekommt. Ja? Und deswegen würde ich das so ausrichten, vielleicht Richtung Südosten, und am besten noch natürlich, dass dann davor nicht viel wächst, keine Bäume oder nur Bäume, vielleicht Laubbäume, die das Laub verlieren. Das heißt, dass ich im Sommer relativen Schatten habe, ein bisschen Schatten vielleicht habe, wobei die Sonne ja auch dann höher steht und dann wahrscheinlich an den Bäumen scheint, aber dass im Winter dann das Laub fällt und dann durch die Bäume hindurch scheint und dann in das Gewächshaus hineinscheint.
Du hast ja auch mal von, ich glaube in Mollisons Buch war es, dass er geschrieben hat, dass man Birken drumherum pflanzt, weil die weiße Rinde irgendwie die Sonne noch reflektiert, also richtig dann schon in Mikroklima hoch 2 quasi einsteigt.
Genau richtig. Mit Reflexion kann man natürlich auch noch viel arbeiten. Zum Beispiel kann man einen Teich davor setzen. Besonders flache Wintersonne, man kann sich vorstellen, wenn sie auf die Teichoberfläche trifft, wird sie reflektiert und wird genauso flach wieder hochreflektiert. Und wenn dahinter dann das Gewächshaus ist, hat man doppelte Bestrahlung. Und was natürlich auch helfen kann, Sonnenfallen, die gibt es ja auch draußen, große Felsen zum Beispiel, große Steine, wo sich Mikroklimazonen bilden, das kann ich ja auch in meinem Gewächshaus haben. Wenn dann die Sonnenenergie, wenn die Sonnenstrahlen dann auf größere Steinflächen fallen, dann können die erwärmt werden und die halten dann auch relativ gut die Hitze bis in die Nacht.
Genau, also wir haben ja eben gesagt, oder ich hatte es angesprochen, dass gerade bei uns es ja so ist, dass wir lange Zeit haben, wo wir nicht ernten können oder wo wir nur sehr wenig ernten können und deshalb es haltbar machen so wichtig ist. Mit den Sonnenfallen, die du jetzt angesprochen hast, sorgen wir natürlich dafür, dass unsere Vegetationsperiode länger wird und wir länger ernten können. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man diese Zeitlücke kleiner macht, in der man nichts erntet und auf seine Vorräte zurückgreifen muss. Hier natürlich Tiere wieder ein Punkt. Klar, Hühner. Auch die legen im Winter weniger, aber wer Fleisch isst, kann natürlich auch das Huhn dann essen. Tiere generell sind da auch nochmal ein Punkt, der da natürlich viel helfen kann, wenn man darauf zurückgreift.
Genau, richtig. Nochmal ganz kurz zum Gewächshaus vielleicht auch. Man kann ja auch vorziehen Sachen da drin. Und dadurch kann man früher Sachen auspflanzen, man kann früher in die Ernte kommen und dann, was du gesagt hast, auch früher wieder neue Ernten einfahren. Also man kann länger Ernten einfahren, wie du gesagt hast, und auch früher Ernten einfahren. Es hat nur Vorteile.
Genau, vielleicht dann darauf bezogen noch ganz kurz ein Punkt, der wichtig ist, dass man auch vielleicht die Pflanzen, die man pflanzt, so timet, dass man immer irgendwas hat, was Früchte trägt oder fast immer irgendwas hat, was Früchte trägt. Ne, also, dass es schon im Frühjahr losgeht. Du hast es gesagt, auch mit dem Vorziehen, da kann man natürlich viel mit arbeiten, dass ich das so ein bisschen verteile und nicht auf einmal. Man kennt das vielleicht bei Äpfelbäumen, wenn man viele Äpfelbäume hat, dann kommt irgendwie alles auf einmal zusammen und man muss, hey, du hast es eben erzählt, man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie Äpfel zu verarbeiten. Und wenn dann noch die ganzen anderen Pflanzen dazukommen, dass man das ein bisschen aufteilt. Und auch bei den Äpfeln gibt es ja, die tragen ja auch zu unterschiedlichen Zeiten, dass man das einfach ein bisschen, da kommen wir wieder zur Diversität, dass man das so ein bisschen aufteilt.
Kann ich eine ganz kurze, schöne Geschichte dazu erzählen? Und zwar in meinem Heimatdorf bin ich in einer alten Bäckerei aufgewachsen. Diese Bäckerei, die ist schon geschlossen worden, bevor ich geboren wurde. Aber es gibt einen Garten hinter dieser Bäckerei. Und dieser Garten war früher der Obstgarten für die Bäckerei, womit dann das Obst angebaut wurde, was dann zu Apfelkuchen, Kirschkuchen und so weiter wurde. Und einige von den Obstbäumen sind leider inzwischen nicht mehr da, aber einige sind noch da. Und da ist mir was Schönes aufgefallen. Da haben wir nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Wir haben da verschiedene Apfelbäume. Aber wir haben zum Beispiel einen Sommerapfel, der wird relativ schnell reif, Richtung Juni schon. Und einen Herbstapfel, der wird erst Richtung September, Oktober reif. Und für die Bäckerei ist das natürlich wunderbar. Gerade vor 100 Jahren, die Bäckerei, da war es ja nicht so einfach, sich einfach überall, ne, frisches Obst herzukaufen. Und dann konnte man einfach in den Garten gehen. Und das über einen relativ langen Zeitraum und dann frische Obstkuchen anbieten. Ne? Und genau das können wir auch bei uns machen.
Genau. Und Äpfel sind natürlich auch, je nach Sorte natürlich, aber sind natürlich auch sehr gut lagerfähig, dass man da sowas, das haben, ist auch was, was wir hatten ja mit über Sabrinas Permakultur und sie hat ja auch viel davon erzählt. Das Video ist online, ihr könnt es euch gerne angucken. Sie hatten ja auch einen Erdkeller, der im Video leider nicht zu sehen ist, weil wir ihn erst ganz am Ende gesehen haben. Aber sowas ist natürlich, wenn es ums Thema Lagern und haltbar machen geht, ein sehr wichtiger Punkt. So, wir haben ja echt schon viele Punkte angesprochen und wahrscheinlich bei weitem noch nicht alle. Aber ich gehe noch mal ganz kurz auf unsere Ausgangsfrage zurück. Die war nämlich, wie lange es dauert ungefähr, bis man sich komplett selber versorgen kann. Und wir haben jetzt ja schon so ein bisschen den Grundstein geschaffen und ihr merkt es vielleicht, es ist sehr schwer zu beantworten und sehr schwer ein allgemeines Fazit abzugeben. Aber das ist natürlich, dann macht es mir umso leichter, dich zu fragen, Nils, was ist denn deine Einschätzung? Was glaubst du denn, wie lange würdest du brauchen, bis du dich komplett selber versorgen kannst, wenn du diese, sagen wir mal, 500 Quadratmeter zur Verfügung hast.
Oha. Okay, gehen wir mal von optimalen Bedingungen aus. Ich habe
Genau.
keinen anderen Job. Ich bekomme ein bedingungsloses Grundeinkommen von irgendjemandem gestellt. Ich habe diese 500 Quadratmeter, erfreue mich bester Gesundheit.
Du kriegst das Grundeinkommen nur so lange, bis du dich selber versorgst. Danach muss das ja alles selber stehen.
Ja, richtig, genau, ja. Und es ist vielleicht gerade Frühjahr, so dass die Vegetationsperiode anfängt. Ne? Und mit dem Grundeinkommen kann ich dann halt auch meinen Grund so herrichten und dieses ganze Saatgut kaufen. Dann würde ich mal schätzen, bis ich mich wirklich selbst versorgen kann, wenn ich mich Vollzeit darum kümmere. Und wir nehmen jetzt mal diese Extremfälle, sowas wie Salz raus. Vielleicht nehmen wir auch sowas, ja, Getreide, müsste ich mal drüber nachdenken. Also so ein paar Extremfälle nehmen wir mal raus. Dann würde ich sagen, 4 Monate.
Das ist krass. Ich hätte jetzt viele Jahre getippt bei mir, bis es funktioniert. Aber sieht man mal, wahrscheinlich ist es am Ende wieder irgendwas in der Mitte.
Kommt auch drauf an, wie schwer ich am Anfang bin, dass ich noch ein bisschen Puffer habe an
Ja,
Fettvorrat.
ne, 30 Tage kann man ohne Essen überleben, also nochmal einen Monat früher, dir du sagen kannst, versorgst dich selber.
Ja, genau, richtig.
Ja, ich glaube, es ist halt was, was man sehr schnell unterschätzt.
Ja.
Wie schnell es geht, ohne jetzt hier so schlaumeierisch auf deine Antwort zu antworten. Deshalb würde ich jetzt schätzen, dass es schon was länger dauert.
Vielleicht dazu auch noch kurze Anmerkung. Das funktioniert nur, wenn alles so funktioniert, wie ich mir das denke. So, stell dir vor, es gibt irgendeine Katastrophe, es gibt irgendeine Dürre, mit der ich nicht gerechnet habe, oder eine Überschwemmung, oder es gibt eine Plage und meine halbe Ernte ist futsch. Dann sieht das natürlich ganz anders aus. Aber wir leben ja zum Glück in einer Gesellschaft, wo das zumindest für uns nicht so dramatisch ist. In anderen Gebieten der Welt ist das, wenn man eine Missernte hat, ist das eine Entscheidung über Leben und Tod. Hier glücklicherweise ja nicht. Ne? Das heißt, dass ich ja die Freiheit habe, mir auch Zeit zu nehmen, bis ich dahin komme. Und ja, bis ich das stabil hinkriegen würde, ich würde mir mal ein Jahr geben. Doch, ich habe sehr großes Vertrauen in mich.
Okay, vielleicht können wir eine Crowdfunding-Kampagne starten, die dem Nils ein Jahr ein bedingungsloses Grundeinkommen schafft und 500 Quadratmeter zur Verfügung stellt, damit wir hier mal testen können, ob er hier den Worten, ob er das auch so hinkriegt, wie er
Ja, und dann
sagt.
wird der Timer
Nein.
gesetzt, ne? Tag 1,
Ja, genau.
4 Monate später, so, ab jetzt kriegt Nils nichts zu essen mehr. Dann fängt Nils an, den Löwenzahn zu essen von der Fläche.
Ja, also ein Jahr würde ich dir schon noch Zeit geben, aber das ist schon ambitioniert. Aber vielleicht auch ein Punkt, den man, ne, was du gesagt hast, ein wichtiger Skill ist, es durchzuhalten. Ich glaube, auch wissbegierig zu sein, ist auch ein wichtiger Punkt, dass man immer neue Sachen lernt und sich immer neue Sachen aneignet, weil wenn ich immer auf der Stelle trete, dann funktioniert es, glaube ich, auch nicht.
Ich hätte noch eine Sache, die mir wichtig wäre, die jetzt aber nichts wirklich mit der Selbstversorgung selber direkt zu tun hat. Und zwar, wenn ich mir so einen Garten anlegen würde, ist es nicht mein einziges Ziel nur, dass ich mich selbst daraus ernähren kann, sondern ich möchte ja auch einen sehr natürlichen Lebensraum für alle möglichen Tiere bieten. Und deswegen würde ich etwas, was vielleicht jetzt Aus dem Gedanken, eigenes Gemüse und Obst anzubauen, widersinnig erscheint, auch einige Flächen haben, zum Beispiel Totholzbereiche, zum Beispiel Wildzonen, wo Insekten leben können, die dann im indirekter Weise wieder einen Einfluss haben auf meine Ernten, ne? Weil wenn wir eine hohe Diversität an Insekten, an Nützlingen haben, sorgt das dafür, dass wir ein stabileres Ökosystem haben und weniger wahrscheinlich irgendwelche Plagen meine Ernte vernichten werden und irgendwelche Katastrophen meine Ernte vernichten werden. Und das wäre mir ganz wichtig, dass ich auch einige Insektenparadiese schaffen möchte, dass ich zum Beispiel Wildbienen anlocken möchte. Haben wir auch in der letzten Folge mal kurz drüber gesprochen. Und ich denke, und natürlich auch Wasserfläche. Wasserfläche, oh ja, das wäre sowieso was, was ich unbedingt mit reinnehmen möchte, dass ich auch im Wasser was halten kann. Ne? Seien es ein paar Tiere oder ein paar Wasserpflanzen oder einfach nur, um eine kleine Mikroklimazone zu halten. Oder dass die Enten drin schwimmen können, meinetwegen.
Und das ist ja auch was, was wir in Mollisons Buch gelernt haben, dass man auch im Wasser besser mehr pro Fläche anbauen kann oder mehr Ertrag pro Fläche rausziehen kann. Deshalb vielleicht auch gar nicht so uneffektiv, da noch Wasserfläche mit reinzunehmen. Gut, ich glaube, wir haben schon sehr viel über das Thema Selbstversorgung geredet und könnten noch viel mehr darüber reden. Und damit der Nils hier heute nicht zu kurz kommt, weil ich so viel geredet habe, darfst du das letzte Wort haben.
Okay, dann möchte ich das letzte Wort nutzen und eine kleine Geschichte erzählen.
Ich lehne mich zurück und höre zu.
Und zwar habe ich eine Entdeckung gemacht. Ist schon ein paar Jahre her und jetzt im letzten noch einmal. Es war vor ein paar Jahren. Nils war draußen im Garten und hat den Insekten beim Schwirren zugesehen. Und auf einmal traut er seinen Augen nicht, als er hier mitten in Deutschland, in Mitteleuropa, im kalten, gemäßigten Klima auf einmal einen Kolibri sieht, der am Flieder entlang flattert und sich an den Blüten dort bedient. Und ich habe erst gedacht, ja, was ist denn jetzt los? Hier ist das schon der Klimawandel, dass die Arten aus den Tropen jetzt sich schon hier in Deutschland beheimaten? Und ich habe den eine ganze Zeit lang beobachtet und ich habe geguckt und es ist eindeutig ein Kolibri. Er hatte diesen kleinen Rüssel, es hat so ganz schnell mit den Flügelchen geflattert und so schwebte vor den Blüten hin und her und hat dann immer innerhalb von wenigen Sekunden hunderte von Blüten abgearbeitet. Kannst du dir erklären, wie das sein kann, dass ich hier einen Kolibri gesehen habe, Franz?
Kann ich mir natürlich erklären. Also ich habe ja eben gesagt, Artenkenntnis ist sehr wichtig. Gleiche gilt natürlich auch für Insekten. Und deshalb würde ich mal tippen, dass es ein Taubenschwänzchen war.
Richtig. Es hat sich dann am Ende herausgestellt, dass es eben kein Kolibri ist. Ein Kolibri ist ja ein kleiner Vogel, der vor allem in den Tropen vorkommt. Und das Taubenschwänzchen, das Franz gerade erwähnt hat, ist ein kleiner Falter. Ist aber nicht viel kleiner als der Kolibri, also als der Vogel, und deswegen auch eindeutig zu verwechseln. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch überrascht. Ich habe nämlich im letzten nochmal gesehen, wie er sich am Flieder gütig tat. Aber das ist ganz faszinierend. Also diese kleinen Insekten, die, wie gesagt, haben den Rüssel, haben diese kleinen Flatterflügel. Ich weiß nicht, wie viele Flügelschläge sie machen in der Minute, in der Sekunde. Sie haben einen unglaublich hohen Energieverbrauch. Was glaubst du, wie viel Nektar braucht so ein Taubenschwänzchen, um einen Tag überleben zu können?
In Gramm oder wie viel? Oder in welchem Maßeinheit?
In Milliliter gerechnet.
1 Milliliter. Das ist natürlich, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel andere Insekten brauchen. Das ist natürlich jetzt schwer. Ich sag mal 5 Milliliter.
Ja, fast 0,5 Milliliter Nektar.
Ist aber super schwer, fand ich jetzt
Es
einzuschätzen.
ist, ja, aber 0,5 Milliliter, da denkt man sich ja, wie viele Blüten sind das denn? Das können bis zu 5000 Blüten sein, die er da anfliegt.
Okay, das ist natürlich eine
Und
Hausnummer.
das ist schon heftig, wenn man sich auch vorstellt, dass er in der Minute kann er 100 Blüten anfliegen. Also er braucht unter einer Sekunde, um in eine Blüte ranzufliegen, die auszuschlecken und zur nächsten zu kommen. Und auch ganz interessant, ihre Lieblingsfarbe ist blau-violett und deswegen gehen sie gerne an den Flieder zum Beispiel.
Schön, dass wir hier auch einen Flieder haben. Als wir bei dir das Bokashi-Video gedreht haben, habe ich auch einen gesehen. Bin ich auch direkt mit der Kamera, wollte ich hinterherlaufen, aber war leider wieder weg. Deshalb habe ich ihn nicht einfangen können.
Schade, werden wir bestimmt nochmal schaffen, wenn wir das nächste Video drehen. Als Falter hat er natürlich auch verschiedene Vegetationsstadien. Also er kommt ursprünglich, ist es eine Raupe, die sich dann verpuppt und zu diesem Falter, zu diesem Taubenschwänzchen wird. Und diese Raupe wird als Ei gelegt. Und das ist ganz interessant auch, diese kleinen Taubenschwänzchen, die legen genau ein Ei an eine Knospe von einer Pflanze. das machen sie 200 Mal zu 200 verschiedenen Pflanzen. Und man kann die auch sehen. Die sind ungefähr 1 Millimeter groß und klein und grün und sehen dann so ein bisschen aus, als wenn sie selbst eine Knospe wären. Und daraus können dann diese kleinen Taubenschwänzchenraupen kommen, die dann am Anfang natürlich erst Pflanzen fressen und dann später sich nur noch von Nektar ernähren. Fand ich ganz interessant. Auch übrigens noch kurzer letzter Fact davon, auch wieder ganz interessant. Der Hauptfeind von den Taubenschwänzchen ist eine spezialisierte Schlupfwespe.
Kennen wir ja schon.
Genau, Schlupfwespen haben wir einmal schon ganz groß diskutiert in der Podcast-Folge zum Thema Nützlinge. Das sind parasitäre Wespen, die andere Insekten befallen und ihre Eier in die anderen Insekten einlegen. Und da sieht man wieder, wie spezialisiert die Schlupfwespen sein können. Es gibt auch anscheinend einige, die sich auf die Taubenschwänzchen fokussiert haben.
Ja, ich wollte noch zum Taubenschwänzchen sagen. Inzwischen überwintern sie auch bei uns, weil durch den Klimawandel. Da sieht man, welche Auswirkungen der schon hat, auch auf die kleinen Taubenschwänzchen, dass sie nicht mehr in den Süden fliegen, sondern in den Winter hier verbringen.
Ich hoffe, ich habe euch jetzt damit Lust und Laune gemacht, eure Insekten in eurem eigenen Garten mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Wenn ihr auch Taubenschwänzchen habt in eurem Garten, könnt ihr uns das natürlich gerne schreiben. Ihr könnt uns auch gerne ein Foto davon schicken, das wäre mal sehr lieb. Das könnt ihr machen an podcast@keep-it-grün.de. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.